es sich, wenn man mit seiner Energie ganz genau haushalten muss. Wenn man sich überlegen muss, ob man es heute noch schafft, in den Supermarkt zu gehen, um Lebensmittel einzukaufen. Oder ob es danach noch möglich ist, das Abendessen zu kochen. Diese Fragen muss Barbara Wimmer tagtäglich für sich beantworten. Die Journalistin und Autorin lebt seit vielen Monaten mit Long-Covid. Und damit sage ich Hallo bei Ist das gesund? Mein Name ist Martina Marx und mit Barbara bespreche ich, wie sich das Leben unter der Belastungsgrenze mit Long-Covid gestalten lässt. Wie man damit umgeht, wenn sich der Freundeskreis aufgrund der Erkrankung verkleinert. Und wie man zur Expertin für seine Erkrankung werden muss, weil es einfach zu wenige Anlaufstellen gibt. Hallo, bei Ist das gesund, liebe Barbara?
Hallo.
Zu Beginn muss ich sagen, das haben wir jetzt im Vorgespräch vergessen. Wir duzen uns, weil wir beide Journalistinnen sind und das macht man halt so unter Journalisten, oder?
Natürlich.
du hast einen Blog gestartet, da habe ich etwas hineingelesen und da hast du einen Satz geschrieben, der heißt, oder der lautete, mein Leben war nicht mehr dasselbe. Das schreibst du eben über Long-Covid und wie diese Erkrankung deinen Alltag verändert hat. Jetzt fangen wir mal von der anderen Seite an. Wie hat denn dein Alltag vorher ausgesehen, vor der Erkrankung?
Ja, also vor der Erkrankung war ich auf mehreren verschiedenen Ebenen höchst aktiv. Ich war einerseits Journalistin und habe über Technologiethemen geschrieben und habe halt auch darüber gesprochen. Das heißt, ich habe halt auch Vorträge gehalten, die zu bestimmten Themen, wo ich mich tiefer eingelesen und tiefer recherchiert hatte und sehr, sehr viele Informationen gesammelt hatte, dann halt auch auf großen Konferenzen präsentiert. Dann habe ich auch noch Kriminalromane geschrieben in meiner Freizeit. Also die Talks habe ich auch hauptsächlich in meiner Freizeit gehalten. Dann habe ich mich auch noch netzpolitisch engagiert, ehrenamtlich. Also ja, und sportlich war ich natürlich auch. Also ich habe jedes Wochenende fast eine Wanderung gemacht.
Okay. Du bist im Oktober 23 erstmals an Covid erkrankt, wenn ich das richtig rausgelesen habe.
Zum zweiten Mal bin ich da erkrankt.
Gut. Was ist denn dann passiert?
Ja, also im Oktober 23 war ich gerade auf Wanderurlaub und habe dort plötzlich leichte Halsschmerzen bekommen und habe halt sofort einen Test gemacht, weil ich ja eh welche mitgenommen hatte. Die waren alle, also die ersten 4 Tage waren die Tests negativ. Und ich habe mich dann halt zwar geschont und habe halt nur leichte Wanderungen gemacht, aber ich habe halt weiter Wanderungen gemacht, weil es hat sich eher wie eine Verkühlung angefühlt. Nach 4 Tagen hat das Ganze dann aber umgeschlagen und es war dann zufällig auch der Tag vor der Rückreise, da bin ich dann nur noch im Bett gelegen und habe nicht mehr aufstehen können dort. Dann habe ich die Rückreise irgendwie geschafft und in Wien angelangt, hatte ich natürlich Einkäufe zu erledigen, und da bin ich dann den Berg nicht mehr raufgekommen. Also ich wohne auf einem ganz kleinen, auf einer Mini-Steigung im Wienerwald. Also schon in Wien, aber halt an der Stadtgrenze. Und dort habe ich es dann nicht mehr geschafft, meine Einkäufe hochzutragen. Und wie ich dann wieder zu Hause war, habe ich dann noch einmal einen Test gemacht. Und der war dann halt positiv. Und neben meinen Gedanken, dass ich jetzt gerade noch im Supermarkt war, war dann halt auch das erste, es war Samstag und Wochenende, okay, wo bekomme ich jetzt irgendwie eine Behandlung her? Weil die Zeit, wo man da die Hotline anrufen hat können, war ja schon längst vorbei. Mhm. Und das war alles noch nicht so schlimm. Die Woche drauf ging es mir dann aber zunehmend schlechter und schlechter. Und ich habe dann halt auch im akuten Verlauf schon Cortison gebraucht. Also ich habe einerseits Cortisonsprays für die Lunge gebraucht und Cortisonsprays für die Nase und dann auch systemisches Cortison, weil einfach alle verschiedenen, alles, was mit Schleimhäuten zu tun hat, hat sich nach 10 Tagen extrem entzündet. Ich hatte sozusagen so einen leichten Zykotinsturm. Rückblickend weiß ich, dass daran die Mastzellen beteiligt waren, weil ich dann so ein Mastzellaktivierungssyndrom bekommen habe und diagnostiziert bekommen habe. Und es ist halt wirklich durch Corona voll ausgebrochen. Ja, genau. Und dann habe ich mich einfach nie wieder davon erholt.
Das heißt, du bist einer der Fälle, die nicht sich erholt haben und es kommt dann mehr oder weniger plötzlich wieder, sondern du bist einfach nie genesen.
Genau, ich bin einfach nie genesen.
Und wann war es dann das erste Mal, dass Long-Covid als Diagnose im Raum stand oder als Möglichkeit im Raum stand?
Ja, also, dass die Symptome Long-Covid sind, das war dann schon meiner Hausärztin relativ schnell klar, weil wie ich dann wieder also negativ getestet war und wieder zu ihr in die Praxis gehen konnte, war ich in einem sehr schlechten Zustand und habe aber gleichzeitig versucht, meine Arbeit wieder aufzunehmen, weil ich mir gedacht habe, naja, es geht mir jetzt noch ein paar Tage schlecht, aber das wird dann wieder besser. Und also sie hat mir schon sehr früh ins Gesicht gesagt, dass das wahrscheinlich Long-Covid sein könnte und hat mich dann eben, also hat dann versucht, mich mit 3 verschiedenen Antihistaminikern zu einzustellen, weil sie also da schon informiert war darüber, dass die helfen können. Allerdings war die Dosis, die ich da bekommen habe und die 3 Präparate, die ich bekommen habe, haben bei mir zu extremen Reaktionen geführt. Also ich habe sie auf gut Deutsch überhaupt nicht vertragen und habe dann auch noch zusätzlich zu meinen Symptomen dann auch noch übles Herzrasen und dann konnte ich überhaupt nicht mehr aufstehen und bin einen Tag, wo ich die 3 Antihistaminika genommen habe, bin ich dann, glaube ich, 23 Stunden einfach, habe ich verschlafen. Okay. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Okay. Es geht dir jetzt, weil sonst könnte man ja nicht reden, es geht dir jetzt offensichtlich ein bisschen besser. Aber wie muss ich mir als jemand, der eigentlich gesund ist, dem es eigentlich ganz gut geht, außer manchmal ein bisschen Knieschmerzen oder so, wie muss ich mir vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man gerade wirklich nicht mehr kann? Und man weiß, nur weil ich mich jetzt 2 Stunden hinlege, wird es nicht besser.
Ja, also an und für sich ist das Ziel, wenn man Long-Covid hat, dass man in so einen Zustand, in dem man gar nicht mehr kann, möglichst nicht gerät. Da gibt es ein Konzept, das nennt sich Pacing. Und an und für sich sollte man seine Grenzen, also jeder Mensch, der dann Long-Covid hat, hat dann individuelle Grenzen, was er eigentlich tun kann. Und wenn man die halbwegs einhält, dann sollte man in diesen Extremzustand, wo einem wirklich alles wehtut, man ärgste körperliche Schmerzen hat, angefangen von Muskelschmerzen, Gliederschmerzen und so weiter, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, was weiß ich, also furchtbare Zustände, sollte man in diesen Zustand gar nicht mehr kommen. Was aber jetzt natürlich schon am Anfang der Erkrankung, da weiß man überhaupt noch gar nichts davon. Und das habe ich auch nicht durch meine Hausärztin zum Beispiel gleich erfahren, sondern das kam dann alles schon erst später. Also die richtige Diagnose bekam ich persönlich, weil wir da vorher noch kurz dran waren, ungefähr schon sehr früh, und zwar 2 Monate nach der eigentlichen Infektion, was wirklich sehr früh ist.
Stimmt.
Und jetzt also nochmal zurückzukommen zu diesem Zustand. Natürlich das erste halbe Jahr war tatsächlich so, dass man aufgestanden ist aus dem Bett. Oder ich bin aufgestanden aus dem Bett und war schon erschöpft, wie ich nur in der Küche angekommen bin. Also das sind vielleicht 20 Schritte zwischen meinem Schlafzimmer und der Küche. Und ich habe mich eigentlich so gefühlt, als würde ich gleich direkt wieder ins Bett zurückkommen. Und jetzt 1,5 Jahre, und das ging sehr, sehr lange Zeit so. Auch mit der richtigen Behandlung und so. Das war einfach diese ewige, extreme Fatigue, die war so extrem. Die hat sich jetzt schon durch die Medikation in 1,5 Jahren tatsächlich gebessert, so dass ich jetzt wieder in die Küche gehen kann und nicht so sofort total erschöpft bin. Aber es kommt eben an solchen Crash-Tagen sehr wohl vor, dass sowas noch immer passiert.
Sag, jetzt ist das eine Erkrankung mit 200, also Long-Covid bzw. Post-Covid. In diesem Spektrum sind 200 unterschiedliche Symptome, mehr als 200 unterschiedliche Symptome beschrieben. MCFS ist eine der schwersten Ausprägungen davon. Das ist alles sehr komplex. Wie ist es denn dir gegangen? Du hast jetzt gesagt, du hast eine Hausärztin, die hat schon gewusst, okay, Antihistaminika können helfen. Helfen auch nicht bei jedem, aber bei vielen können sie helfen und die Beschwerden lindern. Wie ist es dir gegangen, mit dieser Diagnose ins österreichische Gesundheitssystem zu konfrontieren? Ich glaube, du warst auf Reha, die zum Beispiel nicht so gut geholfen hat. Kannst du da ein bisschen erzählen, in dieser quasi diese Berührungen mit dem Gesundheitssystem und vielleicht auch das Unwissen, das dir entgegengekommen ist?
Ja, kann ich erzählen. Also prinzipiell habe ich eine Reha gemacht und zwar nach 10 Monaten nach der erstmaligen Long-Covid-Diagnose. Da war allerdings schon lange klar, dass ich auch Post-Exertional Malaise habe, also PEM, was das Kardinalsymptom von MECFS ist. Das war natürlich ganz am Anfang war das überhaupt nicht klar, aber ganz am Anfang hat mich auch niemand auf Reha geschickt, sondern dadurch, dass ich von meiner Hausärztin und von einem Facharzt gleich mal Befunde hatte, hat man mich am Anfang wirklich von Seiten der Gebietskrankenkasse in Ruhe gelassen, unter Anführungszeichen. Obwohl ich dann schon 1-2 Monate krank war, habe ich halt Befunde hinschicken müssen, aber ich musste zum Beispiel zu keinen persönlichen Terminen kommen. Und das war für mich persönlich angenehm, weil ich habe das wirklich gebraucht und jeder Termin hätte mich, also es ist nach wie vor so, dass mich jeder Termin, den ich machen muss, mich verschlechtert. Aber damals wäre es katastrophal gewesen und hätte mich vielleicht tatsächlich in eine vollständige Bettlägerigkeit manövrieren können. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich persönlich nur Befunde hinschicken musste. Ich habe aber auch schon von anderen Betroffenen gehört, dass es anders war. Und es ist dann so gewesen, dass ich ja einerseits tatsächlich auch beim Lungenfacharzt war, weil ich auch pulmonale Probleme hatte und nicht nur unter Anführungszeichen Fatigue und Muskelschmerzen und Gliederschmerzen und MCAS und so und POTS und Herzrasen. Also nicht nur das, sondern ich hatte zusätzlich wirklich auch eine eingeschränkte Lungenfunktion, also die habe ich noch immer, und eine Diffusionsstörung und Atemmuskulaturschwäche. Diese zwei letzten Sachen hat man dann allerdings erst in der Reha festgestellt. Und mein Lungenfacharzt hat halt an irgendeinem Punkt zu mir gesagt, er kann mir nicht mehr helfen, weil das Einzige, was mir hilft, ist die Reha. Mein Neurologe hingegen hat gesagt, ich habe Post-Exertional Malaise, Reha ist kontraproduktiv. Und ich habe dann halt beide Befunde an die Gebietskrankenkasse geschickt, im Zuge der Tatsache, dass ich ja immer Befunde schicken musste. Und die Gebietskrankenkasse hat dann halt daraus gemacht, bis zu diesem Datum muss ich eine Reha beantragt haben und ihnen vorgelegt haben, weil sonst wird der Krankenstand beendet. Und dann hatte ich halt eben diese diffuse Situation, dass aus Sicht des Lungenfacharztes eine Reha sinnvoll wäre, und aus Sicht des Neurologen war die Reha halt kontraproduktiv. Und ich habe halt natürlich auch schon davon gehört gehabt, dass es eine Verschlechterung mit sich bringen kann, und war da halt schon sehr aware und habe mir halt tatsächlich auch dann eine Einrichtung ausgesucht, die sich sehr gut mit Post-Exertional Malaise auch auskennen. Allerdings hat das trotzdem dazu geführt, dass ich trainiert habe. Und ich habe trotzdem, bin ich am Fahrrad gesessen und ich habe trotzdem Kraftübungen bekommen und ich habe trotzdem einen 6-Minuten-Gehtest machen müssen und ich habe trotzdem halt das Programm, auch das körperliche Programm machen müssen. Das hätte ich jetzt so nicht sagen können. Ich mache jetzt nur also es gab dann auch noch neurokognitives Training und solche Sachen. Mhm. Also es wurde mir nicht freigestellt, sondern ich war dazu verpflichtet, auch diesen körperlichen Teil zu machen. Und das hat sich dann halt so ausgewirkt, dass ich dann während der Reha, die war ambulant, nach den Reha-Tagen heimgekommen bin, nichts mehr gegessen habe, sondern mich einfach ins dunkle Zimmer gelegt habe. Es hatte damals aber auch 36 Grad und war Hochsommer, so wie jetzt gerade. Und das hat eben dazu geführt, dass ich ich bin dann tagelang nur im dunklen Zimmer gelesen und nur zum Essen aufgestanden und habe mich dann an den Reha-Tagen immer in die Reha geschleppt, bis zu dem Tag, an dem ich dann nicht einmal mehr einen Stift halten konnte und meine Wasserflasche nicht mehr halten konnte, nicht mehr trinken konnte, mich im Bus, an der Busstange nicht mehr anhalten konnte. Und ab dem Moment habe ich gewusst, so jetzt ist es doch Zeit, mit der Reha-Ärztin darüber zu sprechen, dass es doch irgendwie nicht geht. Und es hat mich leider dauerhaft verschlechtert. Und zwar, ich habe danach nie wieder dieses Niveau erreicht, wo ich vorher schon war, bis ungefähr zum jetzigen Zeitpunkt. Also es hat ungefähr, es hat knapp ein Jahr gedauert, bis ich wieder da war, wo ich vor der Reha war. Und da war ich noch immer weit nicht genesen und gerade mal so weit, dass ich meinen Alltag wieder bewältigen kann, ohne dass ich eben total mega erschöpft einfach nur vom Aufstehen bin.
Ja. Yeah. Das ist schon dramatisch. Aber hast du das Gefühl, dass mit doch, also jetzt bin ich nicht bei weitem nicht die Einzige, die in Österreich über das Thema berichtet, sondern es gibt ganz viele andere tolle Kollegen, die auch regelmäßig berichten. Hast du das Gefühl, dass Unwissen auch bei behandelnden Ärzten wird ein bisschen weniger?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich natürlich dann ab irgendeinem Punkt mit dieser Erkrankung nur noch zu Ärzten gegangen bin, die sich damit auskennen. Also da sucht man dann keine Ärzte mehr auf, die sich damit nicht auskennen. Allerdings habe ich dieses Gefühl schon, dass immer mehr Ärzte dazukommen, die sich ein bisschen damit auskennen, weil ja es auch Fortbildungen gibt. Und insofern habe ich schon das Gefühl, dass sich was zum Positiven ändert. Allerdings, wenn ich jetzt, also was in meinem Fall schon sehr oft der Fall war, ist, dass ich ein medizinisches Problem hatte, was nichts mit Post-Covid zu tun hatte und auch nicht mit ME/CFS. Und ich dann sozusagen, ich bin zu einer HNO-Ärztin gegangen wegen einem Halsinfekt, also einem stinknormalen Halsinfekt, der bei mir allerdings einfach einen Monat nicht weggegangen ist. Da geht man dann doch irgendwann einmal zur HNO-Ärztin, auch wenn das für mich jeder Arztbesuch so eine große Belastung ist, dass ich eben nur mehr ausgewählt überhaupt irgendwo hingehen kann. Und wenn ich dann halt in diese HNO-Praxis reinkomme und dann komme ich in die Ordi rein, schaut mich die Ärztin an, sagt, sie hat gerade meine E-Medikationsliste gelesen. Ich würde ja sowieso jetzt schon viel zu viele Medikamente nehmen. Und warum ich das nicht alles absetze und einfach spazieren gehe und den Sommer genieße. Und sie hat meinen Halsinfekt nicht behandelt, nicht ernst genommen, nicht angesehen. Ich war auch wegen einer anderen Geschichte, musste ich ambulant mal ins Krankenhaus und von dem habe ich einen wirklich ganz üblen, mehrmonatigen Crash bekommen, weil ich dort insgesamt 5 Stunden warten musste, obwohl ich sofort beim Aufnahmegespräch halt gesagt habe, dass ich halt auch als permanente chronische Erkrankung Post-Covid, Mastzellaktivierungssyndrom und eben Typ ME/CFS habe und ich deswegen eigentlich eine Liegefläche bräuchte und nicht sitzend unter grellem Neonlicht warten kann. Das war ihnen aber wurscht, ich musste sitzen, mit Sonnenbrille allerdings im grellen Neonlicht warten. Nach einer Stunde konnte ich nicht mehr sitzen, habe ich mich auf alle Bänke quer halt hingelegt. Und wie ich dann nach 5 Stunden dran war, konnte ich nicht einmal mehr sagen, weswegen ich eigentlich da war, weil ich zu dem Zeitpunkt keinen Satz mehr rausgebracht habe. Ich war Gott sei Dank nicht alleine dort. Mhm. Und dann hat die Ärztin zu mir etwas gesagt, von dem, was ich nicht für möglich gehalten habe. Sie hat dann zu mir gesagt, sie hat noch nie was von Post-Covid gehört und von ME/CFS auch nicht. Und es tut ihr sehr leid, dass ich das jetzt mitmachen musste. Sie hatte keine Ahnung.
Okay. Was schätzt du, woher kommt das Unwissen?
Naja, das Unwissen kommt ganz einfach daher, dass es in der Ausbildung nicht verankert ist. Also diese Erkrankungen gibt es zwar schon länger, aber sie kommen einfach im ganzen Medizinstudium nicht vor. Und jetzt gerade, wenn wir von einer Notaufnahme und einer Ambulanz im Krankenhaus sprechen, ist es auch so, dass die Patienten dort nicht hingehen. Dort sieht man die nicht, weil es eben die Bedingungen, also nachdem ich ja jetzt selber einmal dort war, werde ich künftig alles in meiner Macht stehend tun, dass ich dort nie wieder hin muss. Ja. Weil das, was ich danach erlebt war, war echt der absolute Horror. Ich konnte dann keine Berührungen mehr ertragen und gar nichts. Und war reizempfindlich ohne Ende. Also ich konnte wirklich nur noch im dunklen Zimmer liegen. Mhm. Und nur weil ich im Krankenhaus war und eine Behandlung gebraucht habe. Und jedenfalls, dieses Unwissen kommt eben daher, dass es nicht im Studium drinnen ist, ja, glaube ich, zumindest.
Du, neben dem Unwissen gibt es ja auch keine Anlaufstellen. Also es gibt eben, so wie du gesagt hast, es gibt eine Notfallambulanz, aber es gibt keine Ambulanzen für Post-Covid oder ME/CFS, die angemessen den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten wären. Wie hast du dir denn Unterstützung zusammengesucht? Wie schwierig war das?
Ja, es war sehr schwierig. Es war sehr, sehr schwierig, an die richtigen Ärztinnen und Ärzte zu kommen. Man kennt sie alle. Sie sind abzählbar auf einer Hand. Ich danke jedem Einzelnen dafür, dass er und sie das alles machen, weil das ist natürlich eine Mega-Challenge, auch aus deren Sicht. Ich hatte bei einem Arzt einfach nur wahnsinnig großes Glück, frech genug gewesen sein, ihn anzuschreiben, obwohl er eine Sperre hatte. Mhm. Und bei einer zweiten Ärztin war ich insgesamt 8 Monate auf einer Warteliste und bei einer dritten Ärztin stehe ich jetzt seit 1 Jahr und 7 Monaten auf der Warteliste und war noch nicht dran. Mhm. Ergo, ich habe jetzt 2 betreuende Ärzte, die sich sehr gut mit dieser Erkrankung auskennen und mit mir einen sehr guten Weg gehen im Sinne von, wir probieren aus, was wirkt und was nicht. Und wenn etwas nicht vertragen wird, kommt es auch wieder weg. Und so haben wir jetzt eine Liste von 5 Medikamenten gefunden, die zumindest bei mir bewirken, dass ich relativ stabil bin. Und ich habe halt wirklich so einen modularen Verlauf, der halt eben sehr wechselhaft ist. Und im Moment bin ich eben wieder in einer relativ stabilen Phase, weil mir eben auch diese Medikamente helfen.
Das heißt, Medikamente helfen dir. Pacing hast du schon angesprochen. Das ist ja das, was man ganz am Anfang ganz oft hört, dass man versuchen sollte, quasi mit seiner Energie jeden Tag sehr gut auszuhalten und nicht über seine persönlichen Grenzen zu gehen. Atemtechniken, glaube ich, haben dir auch geholfen, oder?
Ja, genau. Also Atemtechniken haben mir geholfen, das Nervensystem zu beruhigen. Da habe ich mir einfach Dinge aus dem Internet rausgesucht, um ganz ehrlich zu sein, beziehungsweise Fachbücher gelesen zum Vagusnerv. Und das hilft alles, aber es hilft nicht permanent. Also die Ursache wird damit nicht bekämpft. Und das ist eigentlich das große, traurige Ding an dem Ganzen. Die Medikamente helfen ein wenig, die Atemtechniken helfen ein wenig. Also mir geht es jetzt besser, aber mir geht es noch immer weit nicht so, wie es einem gesunden Menschen geht. Also ich würde mich definitiv nicht als genesen bezeichnen. Ich bin vielleicht bei 40% meines Energieniveaus, was ich vorher hatte. Und das reicht bei weitem nicht, um ein normales Leben zu führen. Es reicht nicht einmal, um mehr als eine Stunde am Tag zu arbeiten.
Was bedeutet denn das? Also ich weiß schon, ich kann mir deine Antwort vorstellen, aber was bedeutet denn das auch für das soziale Leben, für die Dinge, die du gern machst und die wir alle gern machen? Keine Ahnung, und sei es nur auf einen Kaffee mit deiner Freundin zu gehen.
Also das geht gar nicht. Es geht auch jetzt nicht. Und wenn sowas geht, dann geht es nur mit extrem guter Planung. Also zu meinem Geburtstag habe ich mir den Luxus unter Anführungszeichen gegönnt, einen Ausflug in einem klimatisierten Leihauto, 40 Minuten Fahrzeit, eine Stunde essen und dann wieder zurückzufahren, gegönnt. Sowas geht gerade einmal zu meinem Geburtstag. Aber ansonsten, für das soziale Leben bedeutet, dass mich alle Menschen, die mit mir in Kontakt bleiben wollen, mich persönlich besuchen müssen, dürfen, können, was auch immer, wie man es halt immer sieht. Und ich dann nach 2 Stunden ungefähr sie wieder rausschmeißen muss.
Okay. Du hast jetzt vorher mit PEM und POTS und Mastzellenaktivierungssyndrom doch einige Fachausdrücke in den Raum geworfen. Mhm. Und das fällt mir oft auf, wenn ich mit Betroffenen dieser Erkrankungen spreche, aufgrund vielleicht der fehlenden Anlaufstellen und der fehlenden Expertinnen und Experten, werdet ihr selbst zu Fachleuten für eure Erkrankung. Siehst du das auch so?
Ja, prinzipiell schon. Also ich weiß sicher mehr über das Mastzellaktivierungssyndrom als viele Ärztinnen und Ärzte. Allerdings bin ich natürlich trotzdem medizinische Laien und würde mich niemals anmaßen, da jetzt einem Arzt oder einer Ärztin irgendwas dazu zu sagen. Aber dadurch, dass ich eben für meine Erkrankung Fachleute habe, denen ich vertraue und mit denen ich darüber sprechen kann, fühle ich mich jetzt da Gott sei Dank nicht so sehr alleingelassen. Wenn ich jetzt mir das ganze Wissen nur komplett selbst aneignen würde und dann keinen Ansprechpartner hätte, der mich dann noch irgendwie behandelt, was ja viele Mitbetroffenen genauso erleben, dann wäre das wirklich dramatisch.
Du Barbara, wenn wir kurz drüber reden, welche Versorgungsstruktur ihr als Betroffene euch wünschen würdet, was wären da so die 1-2 Dinge, die, wo du sagst, das bräuchten wir eigentlich sofort und am besten gestern?
Naja, also es braucht auf jeden Fall öffentliche Anlaufstellen. Alle Long-Covid-Ambulanzen sind geschlossen worden. Also im Laufe der Zeit, im Laufe der letzten 5 Jahre, es ist keine einzige mehr übrig. Das heißt, es gibt keine Anlaufstelle mehr für Long-Covid, es gibt keine öffentliche Anlaufstelle für ME/CFS, es gibt keine Anlaufstelle für diese postviralen Erkrankungen, die es sonst noch gibt, also Mastzellaktivierungssyndrom und postorales Tachykardie-Syndrom und so weiter. Gibt es auch nichts, keine öffentlichen Anlaufstellen. Es gibt sogar die Zugänge zu den Tests, die dafür nötig sind, um diese Erkrankungen anzuerkennen, sind so limitiert. Also es gibt Kliniken, die Kipptisch-Tests machen, aber das sind die Wartezeiten Monate. Und da geht es dann einfach darum, dass im Gesundheitssystem gesagt wird, ja, die rennen ja alle nur zu Privatärzten und lassen sich da irgendwie teuer irgendwas diagnostizieren. Das glaubt man nicht, weil das können wir nicht beweisen. Und dann gibt es aber keine Anlaufstellen, weil es gibt die Tests, mit denen man diese Krankheiten beweisen kann, sehr wohl. Es gibt Laborparameter, es gibt Handkraftmessungstests, es gibt den Schellung-Test, es gibt den Kipptisch-Test, es gibt Tests, aber es gibt keine öffentlichen Zugänge zu diesen Tests. Die werden nirgendwo vom österreichischen Gesundheitssystem angeboten und es gibt aber auch nirgendwo eine Betreuung, von öffentlichen Anlaufstellen. Was wir jetzt an Geld ausgeben, nur für Medikamente und Ärztinnen und Ärzte, obwohl wir so schwer krank sind, also ist schon, es fehlt wirklich in allen Bundesländern an einer öffentlichen Anlaufstelle, wo diese Krankheit, wo man da hingehen kann.
Ich möchte zum Ende kommen, damit ich dich erstens nicht über Gebühr beanspruche. Wir sind knapp bei einer halben Stunde. Barbara, am Ende, wenn du so auf deine letzten mehr als eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre, glaube ich, zurückblickst, welchen Rat kannst du anderen Betroffenen mitgeben oder möchtest du mitgeben?
Ja, Neubetroffenen möchte ich auf jeden Fall mitgeben, ihre Symptome ernst zu nehmen und sie abklären zu lassen und nicht einfach versuchen, so weiterzumachen, weil das kann ganz schnell ganz böse ausgehen. Und länger Betroffenen kann ich nur raten, weiter zu kämpfen um die Anerkennung auch im sozialen System, weil da schaut es nämlich ganz schlecht aus derzeit.
Liebe Barbara, ich wünsche dir alles Gute. Dass es dir bald sehr stabil besser geht und nicht so fluktuierend. Und danke dir, dass du mir erzählt hast, wie es dir geht.
Gerne, danke.